Hallo Christine, hallo Gunnhard.
Hallo Sven, hallo Gunnhard.
Hallo Christine, hallo Sven.
Willkommen zu Viverin Chess S, dem Podcast über Herausforderungen und Chancen der neuen Arbeitswelt. Das mit dem Hallo müssen wir uns mal überlegen, wenn wir mehrere hier sind. Das wird irgendwann unübersichtlich, wenn wir mehr als drei sind. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr habt schon gehört, wir haben wieder eine Gästin, wie in der letzten Folge auch, ist Christine Hanusch-Linser bei uns, die zusammen mit Gunnhard im August letzten Jahres ein Buch veröffentlicht haben. In der letzten Folge haben wir da sehr intensiv drüber gesprochen, was es denn bedeutet, ein Buch gemeinsam zu schreiben. Inhaltlich, oder der Titel heißt Change Kommunikation, Menschen für Veränderungen gewinnen. Und in der heutigen Folge soll es darum gehen, um die Inhalte darin. Ich bin persönlich ein Mensch, der Veränderungen sehr mag. Ich finde es langweilig, immer das Gleiche zu machen, und habe aber gemerkt, dass ich damit relativ alleine bin und dass es viele Herausforderungen gibt, wenn es darum geht, Veränderungen in Unternehmen zu bewirken. Und da auch gleich mal meine erste Frage an Christine. Was ist denn der wichtigste Punkt, wenn es darum geht, Veränderungen, Change umzusetzen?
Ja, den wichtigsten Punkt hast du jetzt selber an deiner Selbstanalyse gerade gut illustriert. Du magst Change und du stehst dazu, weil immer das selber zu machen dich langweilt. Ich glaube und ich bin davon überzeugt, und das sagen jetzt auch sehr viele Studien und Untersuchungen, dass Menschen ja nicht prinzipiell gegen Change sind und gegen Veränderung sind. Im Gegenteil, sie mögen Veränderung, aber sie mögen sie dann nicht und dann macht es ihnen Angst, wenn sie nicht wissen, wofür ist diese Veränderung und was wird sich wirklich für mich ganz persönlich verändern. Also können wir auf das wichtigste und erfahrenste und auch funktionierendste Kulturgut der Menschheitsgeschichte zurückgreifen, wenn wir wissen wollen, was nach dem Change es für mich bedeutet, was Veränderung für mich persönlich bedeutet, dann nutzen wir doch Kommunikation. Habt ihr jetzt nichts mehr zu sagen?
Doch, doch. Wir waren sprachlos.
Sprachlos.
Ja. Sven, wenn du das so hörst, was Christine da sagt, was löst das bei dir aus?
Ja, aus meiner persönlichen Situation heraus natürlich wieder, ich mag nur Veränderungen, wenn ich auch weiß, dass die irgendeinen Benefit hat. Entweder für mich persönlich oder für das Unternehmen. Und ich stelle mir vor, dass es wichtig ist, diesen Benefit eben auch dann zu kommunizieren, dass denjenigen, die davon betroffen sind, diese Veränderung, auch klar ist, wo es hingehen soll und warum es da hingehen soll. Ich mag zwar Veränderungen, aber ich mag sie nicht prinzipiell. Also wenn es keinen Sinn macht, dann hat niemand was davon und dann ist das nur unnötiger Aufwand. Und ich glaube, diese Vermittlung von Ziel und Benefit ist ganz wichtig in der Kommunikation.
Das ist das zentrale Tool und das ist ja auch das zentrale Management-Tool in Unternehmen. Denn nur zu sagen, es wird anders und es wird wehtun, löst Angst aus. Also das sind Urängste im Menschen, die wir seit Millionen von Jahren in unserem kleinen Mäusehirn abgespeichert haben und die auch nach wie vor instinktiv sehr gut funktionieren. Alles, was Change ohne Sinn und Zweck ist, ohne es dabei zu erklären, ähnelt ein bisschen dem Säbelzahntiger, der um die Ecke biegen könnte und gegen den ich mich verteidigen muss.
Ich denke, also Change, Veränderung ist, wenn es fast so platt, dass ich mich geniere, das zu sagen, ist überlebensnötig, nicht? Ich meine, permanent die Leute, und das sage ich auch, die meisten Leute mögen jene Veränderung. Ich nehme mal hier so ein Smartphone her. Ja, es gibt vielleicht 2% der Leute, die finden die nach wie vor furchtbar kompliziert. Meine Mutter übrigens mit 84 Jahren mag die nicht so gern. Aber es gibt, also die meisten finden das ziemlich cool, was du jetzt mit dem Teil machen kannst, nicht? Du kannst dich orientieren, du hast deine Zahlungsläufe dort, du hast inzwischen Dokumente drauf. Das heißt, dein Leben mit dem Smartphone ist sehr viel einfacher geworden. Das ist ein Change, der zur Bequemlichkeit geführt hat. Das setzt nur voraus, dass du dich ein bisschen damit auseinandersetzt und die wenigsten Leute fühlen sich durch diese Auseinandersetzung überfordert. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Traut jeder, der von dieser Veränderung betroffen ist, egal ob das jetzt ein Smartphone ist oder ein neues Programm in der Arbeit oder ein neuer Ablauf oder neue Kolleginnen und Kollegen, traust du dir zu, das relativ rasch und ohne allzu große Schmerzen zu erlernen? Und wenn die Leute sagen ja und den Mehrwert beim Smartphone, in Summe ist es Bequemlichkeit, ja, und Unterhaltung, traust du dir zu, das zu erreichen und siehst du den Zweck, dann machst du's. Der Zweck allein, der greift zu kurz.
Ja, und jetzt geht es um die Frage, wie. Ja, wie kommuniziere ich das und wie erkläre ich oder erkläre vielleicht noch nicht einmal so sehr, sondern mache ich fühlbar, dass die Veränderung, der Change, mich nachher, nach dem Change in eine bessere, vorteilhafte Position bringt, besser jedenfalls als vorher. Und da kommt ein bisschen unser Hirn ins Spiel und unser Hirn, ich sage das immer, das wissen wir auch aus der Werbung sehr gut, unser Hirn ist ja grundsätzlich denkfaul. Unser Hirn will nicht wirklich angeregt, es will gern unterhalten werden, aber es will nicht angeregt und zum Denken angeregt werden, weil das ist anstrengend für das Hirn. Das wissen wir im Übrigen sehr gut, seit Kahneman den Nobelpreis für sein legendäres Buch Fast Thinking, Slow Thinking bekommen hat. Wir haben ja zwei Denkgeschwindigkeiten als Menschen. Kahneman nennt das System 1-Denken, das ist dieses schnelle Denken, das Denken, das automatisch, intuitiv, instinktiv ist, das schnell und unbewusst und assoziativ ist. Im Übrigen auch das reaktive Denken, also aus der Säbelzahn-Tiger-Perspektive, durchaus anregbar und sehr schnell anregbar ist. Und dann gibt es noch aber dieses langsame Denken, dieses System 2-Denken. Es ist überlegt, kontrolliert, es ist sehr fokussiert, logisch, es ist langsam, es braucht viele Erklärungen. Und guess what? Welches Denksystem am schnellsten funktioniert, ist natürlich und am häufigsten von unserem denkfaulen Hirn eingesetzt wird, ist das System 1, also das schnelle Denken. Und 95% unserer Aktionen, unserer Reaktionen werden durch das System 1-Denken angetriggert und eben nicht durch das System 2-Denken, das langsame Denken. Das sind nur 5%. Ein gutes Beispiel ist, wir aus der Werbung, wieder aus der Welt der Werbung, wie funktioniert gute Produktwerbung und gute Werbung generell, indem wir das System 1 ansprechen, das schnelle Denken, und nicht das System 2. Also das emotionale Denken hat immer den Vorzug. Und deswegen kaufen wir alle Produkte, die wir eigentlich gar nicht brauchen, die wir mit dem System 2 gar nicht wirklich legitimieren könnten, sondern wir kaufen Produkte, die wir nicht brauchen, aber die wir wollen, die wir mögen, die uns emotional befriedigen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen im Change, dass wir dieses denkfaule Hirn berücksichtigen müssen und ansprechen müssen.
Das ist der wissenschaftliche Hintergrund dazu, viele Change-Kommunikationsprogramme sollten das ernst nehmen, warum Change bei PowerPoint nicht funktioniert.
Genau.
Das ist nicht, dass das falsch ist, was dann auf diesen Folien oft draufsteht oder das, was in den Programmen drinnen ist. Das sind hochvernünftige und nachvollziehbare und inhaltlich gut aufgeladene Themen. Und oft ist es ja so, dass die Leute sagen, hey, inhaltlich kein Thema. Aber was wir erleben, und da bringe ich eine kleine Anekdote, die sich in deinem ehemaligen Arbeitgeber ÖBB, Christine, stattgefunden hat. 2004 kam das neue Eisenbahngesetz. Und das neue Eisenbahngesetz hat die alten ÖBB grundlegend verändert. Das heißt, sie wurden in sehr viele unterschiedliche Unternehmen aufgegliedert und das hätte den Sinn einer höheren Transparenz haben sollen. Und das war so klassisch Change by, nicht einmal PowerPoint, sondern Change by 480 pages of written lyrics. Und ich kann mich erinnern, ich saß mit Führungskräften der ersten Ebene zusammen, die haben sich bei mir beschwert, dass keiner hat eine Ahnung, niemand weiß, wohin das geht und wofür das gut ist, weiß sowieso keiner. Und außerdem, man habe ja nicht einmal Zugang zu den Informationen. Da habe ich gesagt, jetzt machen Sie doch bitte mal das Intranet auf. Und in der Mitte des Schirms war ein Button und da stand, hier geht es zum neuen Eisenbahnorganisationsgesetz. In der Mitte des Schirms. Was lernen wir daraus? Es ging nicht um die Verfügbarkeit der Information, die war hochverfügbar. Sondern es ging darum, dass die Leute in ihren Sorgen, in ihren Ängsten, in ihren Bedarfen abgehängt waren. Sie waren nicht abgeholt. Die sind alleingelassen gewesen im Sinne von Change bedeutet, kümmere dich selber um das, was auf dich zukommt und wenn du nicht damit zurande kommst, dann ist es deine Sache. Und so haut es nicht hin.
Das ist das perfekte Beispiel für eben dieses System 2-Denken. Und das darf uns auch nicht weiter verwundern, weil wir Manager im vorigen Jahrhundert alle auftrainiert wurden zu diesem System 2-Denken, also diesem rationalen Denken, das auf KPIs und Informationen ausgerichtet war. Und da haben wir uns nicht sehr viel darum gekümmert, um dieses System 1-Denken. Das ist auch eher eine neumodische Entwicklung oder Erkenntnis, die wir jetzt natürlich sehr viel besser nutzen können in der Change-Kommunikation. Und das erklärt auch dieses Beispiel, danke, dass du das gebracht hast, Gunhard, das erklärt auch, warum wir Menschen seit Neuestem auch statt Information eben auch Emotion in die Kommunikation hineinbringen müssen. Und sind wir wieder, machen wir einen großen Bogen zum Storytelling und. Den machen wir aber jetzt am besten wieder zu, weil sonst müssten wir einen eigenen Podcast dazu machen. Aber es geht schon darum, dass Emotion doch die wertvollere Information ist. Und zwar immer dann, du hast das Beispiel gebracht, wenn wir etwas rüberbringen wollen, das wirklich, wirklich wichtig ist, weil die Menschen mitgehen müssen. Im Beispiel der Eisenbahn ging es darum, dass über 40.000 Menschen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen diesen Change-Prozess, diesen neuen Bahnorganisationsstrukturgesetz nachgehen mussten. Sie mussten dem ja folgen. Das hat ja Implikationen gehabt auf ihren eigenen Arbeitsplatz. Hätte man denn eine emotionalisierte Information gepackt, wäre es vielleicht leichter gewesen. Aber dann hätte ich ein paar Jahre später nicht so viel zu tun gehabt, muss ich auch dazu sagen.
Gut, aber du hättest es in den nächsten Level bringen können. Ich glaube, wenn man das hier zusammenfasst in ganz simple Regeln, deine Frage, Sven, am Anfang an Christin war ja, was ist so das Wichtigste? Da bin ich völlig dabei. Also erstens, du müsst wissen, wofür. Also mach das Wofür klar. Du kannst auch das Warum klar machen, also das sozusagen, welche Gründe hat es in der Vergangenheit gegeben, aber viel wichtiger ist nochmal, wohin geht die Reise und was bringt's? Das ist das Erste. Das Zweite ist, Wollen, also Motivation, ist eine simple Botschaft und keine komplexe, während die Funktion, also wie es geht, sehr wohl komplex sein kann. Das heißt, wir werden hier immer dieses Dilemma haben, dass wir in der Kommunikation diese zwei sehr unterschiedlichen Bedarfsebenen adressieren müssen. Wir müssen einfach, plausibel und glaubwürdig auf die Emotion zugehen und wir müssen klar, deutlich und strukturiert auf die Funktion zugehen. Mhm. Und dieses Dilemma aufzulösen, das ist in erster Linie ein kommunikatives Problem und nicht ein strukturelles. Und das haben leider viele noch nicht kapiert. Das heißt, die schreiben jetzt wahnsinnig gescheite, wirklich richtige und gut ausformulierte Prozessvorschriften rein als SOPs oder ich schieß mich dort, keine Ahnung, was immer, wie immer das dann beschrieben steht. Und dann wundern sie sich, dass es die Leute nicht machen, weil genau diese Brücke fehlt. Und wenn du das nicht tust, wenn du dich nicht auskennst, was machst du? Du kriegst Angst.
Was? Ganz genau. Und genau das ist die Antwort auf die Frage, wie kommuniziere ich überhaupt Change? Ich muss dieses denkfaule Hirn, unser denkfaules Hirn so ansprechen, dass die anderen es verstehen. Dass wir man muss es dem Hirn leicht machen, die Veränderungsnotwendigkeit und das Veränderungsergebnis zu verstehen.
Und da haben wir ein relativ einfaches Tool entwickelt, das wir in unserem Buch auch beschreiben, das sogenannte Bedeutungs- und Relevanzgrid. Das heißt, du musst dir ein Muster, also ein Gitter vorstellen, wo du auf der einen Achse die Relevanz für die Person hast und auf der anderen die Klarheit, also die emotionale Relevanz, und auf der anderen Seite die inhaltliche Klarheit. Das heißt, wenn du etwas hast, das berührt mich persönlich nicht und es ist auch unklar, dann ist es irrelevant. Das wäre die Ecke links unten, nicht? Müsst ihr euch vorstellen, da hier so ein Quadrat, also vier Quadranten links unten, nicht bedeutsam, nicht klar, ist eh wurscht. Wenn du jetzt etwas hast, was eindeutig klar ist, aber dich emotional nicht abholt, dann löst du Bedrohung aus. Also wenn du ganz klar weißt, das muss ich tun, und du weißt auch ganz klar, was du zu tun hast, und du weder erkennst du den Mehrwert noch willst du ihn akzeptieren, dann fühlst du dich bedroht, du fühlst dich gedrängt. Dann gibt es den Quadranten, das ist so hochemotional, aber es ist völlig unklar. Das ist auch ein gefährlicher Quadrant. Da fühlen sich alle Leute bedeutungslos wohl. Das heißt, es passiert erratisch irgendetwas. Das ist der gefährliche Quadrant für das Unternehmen. Und daher ist es so wichtig, dass du deine Botschaften eindeutig, unmissverständlich klar und persönlich relevant formulierst, damit du Momentum, damit du Drehmoment kriegst. Also, wie gesagt, relativ einfaches Grid, und überprüf die Botschaften, wo sie hingehören. Und dann wirst du feststellen, welche Wirkung du im Unternehmen erzeugst. Irrelevanz, Beliebigkeit, Druck oder eben Drehmoment für deine Ziele.
Ja, in der Werbesprache, Gunhard, ist diese persönliche Relevanz, die du da jetzt gerade angesprochen hast, nennt man das den IKEA-Effekt. Den beschreiben wir auch in unserem Buch. Dieser IKEA-Effekt ist sehr genau analysiert, und der sagt nichts anderes aus, als dass Menschen die selbstgebauten Möbel lieber haben und auch bereit sind, mehr dafür zu bezahlen als Möbel, die nicht selbst gebaut oder wo sie nicht selber Hand anlegen müssen. Das ist genau dieser Triggermoment, den du angesprochen hast, nämlich eine persönliche Relevanz zu erzeugen. Also abstrakt, top-down, eine PowerPoint-Folie zu erklären, jetzt kommt Change, wird nichts bewirken. Aber wenn wir diese selbe Folie übersetzen in eine Geschichte und vielleicht sogar auch noch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu anregen, selber ein bisschen Hand anzulegen an diesem Change-Prozess oder an dem, was nachher herauskommen soll, dann entsteht dieser berühmte IKEA-Effekt, und wir akzeptieren es besser und wir verstehen es leichter, weil wir es unserem Hirn leichter gemacht haben. Und
das ist dieser IKEA-Effekt, das ist faszinierend. Den haben wir hier bei uns, manche unserer Podcast-Hörerinnen wissen das, ich lebe da so in einem größeren alten Haus am Lande, und wir machen Hochzeiten. Und vorher hatten wir diese Hochzeiten komplett ausgerichtet, genauso wie du sagst, wir haben alles gekriegt, fertig, und da gab es Gemecker und Gestänke, und da ist, ich meine, altes Haus, ihr könnt euch vorstellen, da ist keine Wand gerade und die Böden sind so, und ein großer Hof vorne, da kann dann schon einmal sein, dass das Brautkleid halt ein bisschen staubig geworden ist. So, also, wir hatten wirklich immer wieder Stress, bis wir dann gesagt haben, wir hören auf, wir vermieten nur mehr die Räume. Und jetzt kommt dieser IKEA-Effekt. Das heißt, die Leute haben sich selber oder unsere Gäste, die bei uns heiraten oder Feste feiern, richten sich so her, wie sie es wollen, sie legen Hand an, und das Ganze wird ihres. Und wir haben überhaupt keine Reklamationen mehr. Und es ist ein Gewinn für alle Seiten. Also es ist Gewinn für alle Seiten im Change, wenn du dafür sorgst, dass du diesen IKEA-Effekt lancierst.
Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Wie schaut das in Unternehmen aus, Sven? Kennst du solche Beispiele, das IKEA-Effekt
in deinem eigenen Unternehmen? Natürlich kenne ich das. Also ein gutes Stück haben wir das bei uns in der Firma, würde ich mal sagen, indem wir, Sven lacht auch gerade für die das jetzt nicht sehen, für uns in der Firma, indem wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weitgehende Verantwortung für die eigene Arbeitsumfeldgestaltung geben. Also ich habe Sven nicht gesagt, dass er die Gitarren hinter sich aufhängen soll oder wie groß seine Schirme sind, sondern wir sagen einfach, richte dir deinen Arbeitsplatz so ein, dass du ideal arbeiten kannst. Das ist ein Mini-Change, kann man sagen, nicht? Aber wenn du sagst, vorher habe ich hier den Schirm gehabt und der war klein. Jetzt habe ich zwei Schirme und die sind groß und ich richte mir mein Arbeitsumfeld so ein. Dann hast du einen kontextualen Change gemacht, den, wo du selber Hand angelegt hast. Und wenn du dann unzufrieden bist, das muss ich auch ganz klar sagen, bist halt selber schuld.
Ja, aber mach's halt anders, also das ist ja auch quasi so ein bisschen in der DNA unseres Unternehmens enthalten. Ja. Ne? Also, dass man sich einfach viel verantwortlicher für alles fühlt, was passiert, weil eben nicht da jemand da ist, der einem immer gleich sagt, hier, so sollst du es machen und nicht anders. Man hat halt mehr Freiheiten, man hat damit auch mehr Verantwortung. Und wir sind ja auch gerade in einem Change-Prozess, den wir intern halt gerade bestreiten. Und da läuft es ja eben auch so, dass nicht Gunnar und Joachim als unsere Geschäftsführer sich vorne hinstellen und sagen, so, das machen wir jetzt so. Die schaffen halt die Rahmenbedingungen, dass halt das Unternehmen das aus eigener Kraft schaffen muss. Und das ist halt einer der Gründe, warum ich auch hier arbeite. Weil eben dieses Prinzip von New Work auch wirklich funktioniert. Nicht bei allen, aber und das ist ja auch immer das Problem, dass man halt Leute, gute Leute auswählen muss. Wir haben das zum Glück geschafft. Es gibt halt auch Mitarbeiter, die wollen gesagt bekommen, was sie tun sollen. Aber bestes Beispiel ist heute Nachmittag wieder ein Meeting, wo wir halt auch dann, ich glaube sogar ohne die Geschäftsführung, Change-Prozesse besprechen werden.
Absolut. Weil wir das in euch in die Teamverantwortung gegeben haben. Und auch wir hatten auch einen, ich sage jetzt mal, nicht so erfreulichen Change, damit nicht immer alles nur schönes Wetter ist. Mhm. Wir haben also einen großen Auftrag schlicht einfach nicht gekriegt, wo wir sehr viel dafür getan haben, dass wir ihn kriegen. Kann das hier offen sagen, sind dann einfach an kommerziellen Rahmenbedingungen gescheitert. Und natürlich hat das einen Impact. Und wir sind halt von Anfang an ganz klar und offen auf unser Team zugegangen und haben gesagt, so schaut das jetzt aus. Bestimmte Konsequenzen werden wir jetzt gemeinsam arbeiten und da sind wir jetzt gerade dran, dass wir und gleichzeitig sind wir als Geschäftsführer da hier jetzt auch gefragt, halt mit Vollgas Ersatzaufträge zu finden und das gelingt uns auch gut. Aber wie gesagt, es geht um Kommunikation. Das ist alles nicht, das sind nicht PowerPoints, das sind nicht Dokumente, das sind nicht systemische Strukturen, klar wirken die auch. Schon es geht um den kontinuierlichen Austausch und hier gibt es auch wieder für mich so ein Common Sense Prinzip und ich stelle oft auch in Keynotes, dann stellen wir die Frage, was machst du denn in deiner Familie, wenn alles anders wird, wenn du umziehst, wenn die Kinder die Schule kommen, wenn du eine andere Arbeit hast. Also das heißt, es kommt richtig viel Veränderung auf deine Familie zu. Sperrst du dich dann mit dem Therapeuten und dem Flipchart weg? Oder schaust du, dass du eine höhere Frequenz mit den Betroffenen hast und dass du sie einbindest? Also ich würde sagen, das Zweite. Ja. Und immer noch gibt es viele Unternehmen, die machen das aber anders. Die sperren sich dann mit den Beratern weg. Da laufen Leute, die man nicht gekannt hat, mit ernsten Gesichtern und Anzügen auf den Fluren rum. Und dann wundert sich die Geschäftsleitung oder die Führungsverantwortlichen wundern sich dann, dass das Staff nicht so begeistert ist von diesem Zustand.
Und um bei deinem Quadrantmodell zu bleiben, muss ich aus der Vergangenheit wirklich sagen, dass ich in vielen Unternehmen eher mich rechts unten befunden habe, hohe persönliche Relevanz, aber wenig Klarheit. Das war eigentlich so der Normalzustand bei Change-Prozessen. Je größer das Unternehmen ist, umso weiter rechts unten bewegt man sich. Und wenn man Glück hat, wird das dann irgendwann ein bisschen ausgeglichen, dass die Klarheit größer wird. Aber das ist schon sehr lange so halt der Fall.
Ja, und damit sprecht ihr eigentlich das an, was wir jetzt in der Krise oder in den multiplen Krisen, in denen wir uns gefühlt befinden und auch real befinden, wirklich brauchen. Das sind diese kritischen Erfolgsfaktoren im Übergang vom, sagen wir mal ganz groß, vom Industriezeitalter in die agile Netzwerkökonomie. Wir brauchen, wir hören es auch immer, da gibt es eigene Podcasts dazu. Es wird dir jetzt, wenn nichts Neues sein, aber es lohnt sich schon, das mal zu wiederholen. Unsere Erfolgsfaktoren sind Resilienz, schnelle Reaktionszeiten, Innovation, Kundenzentriertheit, das sind alles so Schlagworte, nichts eines allein hilft, aber auch ethisches und soziales Verhalten und Nachhaltigkeit. Und guess why? Alle diese Erfolgsfaktoren verlangen eines, nämlich eine gesunde und nachhaltige Kommunikationskultur, eine neue Kommunikationskultur. Und das ist auch das, was wir jetzt erleben am Arbeitsmarkt. Die jüngeren Generationen, die Wise, Millennials, Wise, Z, Alphas, die verlangen ja viel mehr Kommunikation, als wir in der, aus der Boomer und aus der X-ler Linie kommend. Wir haben ja gar nicht so viel Kommunikation gebraucht. Wir haben einfach das getan, was uns angeschafft wurde. Aber die Jüngeren, die wollen darüber kommunizieren, die wollen das wissen. Die wollen wissen, was sie erwartet, und dann sind sie auch bereit zu rennen.
Ja, wäre das auch ein Plädoyer, von den Jüngeren mehr in Führungspositionen zu bekommen, um eben diesen Spirit da auch reinzubringen?
Ja, für mich also schon, und jetzt bin ich mal ganz radikal und das sage ich. Kommunikationskompetenzen für junge Mitarbeiter, weil die Alten werden es nicht mehr lernen. Ja, und ich möchte jetzt ganz radikal sein, sage ich auch immer wieder in meinen Keynotes. Es muss der letzte Babyboomer in Pension gehen, bevor sich dieses System wirklich, wirklich nachhaltig verändert. Aber wir haben jetzt eine Zeit des Übergangs, wo wir voneinander noch sehr, sehr viel lernen können. Und ich zähle mich ja auch zu den Boomers. Gunhard, du auch. Vielleicht ja, ist Sven ein
Sven auch Dinger. Ganz knapp.
Nee, Sven ist
ganz knapp. Auch ein Boomer.
Aber
der schaut
nur
so jung aus.
Knapp.
Ja, ich bin auch ein ganz ein knapper X.
Was ist 1965 heißt doch, ist Babyboomer noch,
ja,
oder?
Ja, und ich bin 66.
Na, 64.
Ah, okay, ja, ich bin ein 65er. Ja. Also, das heißt, ich bin genau in der Mitte.
Wir sind eine aussterbende Rasse, aber wir haben viel weiterzugeben. Insofern dürfen wir uns dankbar schätzen, dass es auch noch Boomer gibt, die dieses System oder die Technik, Technologie des Podcastens beherrschen und uns zu diesem wunderbaren Thema heute eingeladen haben.
Es ist spannend, dass du das so siehst. Ich denke ja gar nicht in Generationen. Gell? Also, das ist ja für mich immer, ich kenne Leute, die sind halb so alt wie ich und die haben ein Steinzeitgehirn. Und es gibt Leute, die sind 10 Jahre älter als ich, und ich bin fasziniert, wie modern und wie offen die auf Neuerungen zugehen, wo ich sage, da kann ich mir einiges abschneiden. Also natürlich gibt es Phänomene, die du in bestimmten Altersgruppierungen hergehst. Nur, also man möchte jetzt nicht von der Change-Kommunikation ins Generationenmanagement zu gehen, aber herzugehen und sagen, eine Generation geht von 20 bis 35, sorry to say, gerade zwischen 20 und 35 wirst du bei mir, zumindest in meiner Change-Geschichte, die größten Unterschiede gesehen haben, weil das war der unreife, vergnügungssüchtige Student, 20, und dann der verantwortungsbewusste Jungunternehmer und Familienvater mit 35. Also die Unterschiede hätten nicht größer sein können in meinen Werthaltungen und in meinem Zugang. Insofern halte ich also von diesen ganzen Einteilungen, ganz klar gesprochen, nur recht wenig. Also da, ich weiß nicht, ob es ein Widerspruch ist, Christine, zu dem, was du gerade gesagt hast. Was ich schon sage,
gar nicht,
ist,
ganz und gar nicht.
Was ich,
das ist ein Modell,
naja,
das uns hilft.
Also was ich sage, ist, in den Unternehmensleitungen brauchen wir Leute, die verstehen, dass es um beides geht, so wie wir es vorher gesagt haben, dass es um einen klugen Plan, eine klare strategische Ausrichtung und die dichte, verwobene Kommunikation geht, und dass du nicht das eine vom anderen trennen kannst.
Genau.
Darum geht es mir. Ja. Und das, wo das Defizit am größten ist, und das ist unsere gut dokumentierte Erfahrung, ist nicht der kluge Plan, ist nicht das Design, sondern das ist die Umsetzung in der Kommunikation, um Leute zu gewinnen, da mitzumachen.
Vollkommen richtig.
Ja, also das.
Und, ja. Ja, und deswegen finde ich es auch sinnvoll, quasi diverse Managementkader zu haben, mit Jungen, mit Alten,
genau.
Ich bilde mir ein, dass man halt als Boomer doch eine ganze Menge Erfahrung einbringen kann. Und wenn die Leute open-minded genug sind, mit den Jungen zusammenzuarbeiten, hat man in meinen Augen das schlagkräftigste Team, dass dann eben auch diese Kommunikation, gerade auch der Generation, die man einstellen möchte, Das kommt ja dazu. Man braucht ja auch junge Nachwuchskräfte, die, wie du es schon sagtest, Gunnard, diese Art der Kommunikation gewohnt sind und dann auch so angesprochen werden müssen. Und insofern wäre das in meinen Augen eine wichtige Maßnahme, eben beide oder alle Generationen zu beteiligen in der Führung eines Unternehmens. Auch wenn vielleicht mal die Erfahrung nicht so groß ist. Ja, famous last words. Habt ihr noch ein Fazit, das ihr geben möchtet? Ansonsten?
Ja, also ich würde sagen, wenn du glaubst, dass du eh alles klar gemacht hast, dann mach's lieber noch 3, 4, 5 Mal. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in die Nähe einer durchgängigen Kommunikation kommst, klar. Und achte nicht auf das, was du sagen willst, sondern achte auf das, was du an Wirkung erreicht hast, damit du deine Change-Kommunikation entsprechend ausrichten kannst als einen Aspekt.
Darauf kann ja nichts mehr folgen.
Wer jetzt Lust auf mehr bekommen hat, das Buch Change Kommunikation, Menschen für Veränderungen gewinnen, im Haufe Verlag erschienen von den beiden Autoren Gunnard und Christine, gibt es natürlich zu kaufen. Wir verlinken das in den Shownotes. Und die Autoren freuen sich vor allen Dingen auch über wohlwollende Rezensionen, genauso wie auch wir hier im Podcast uns darüber freuen, wenn wir ein Like in dem Podcatcher oder dem Podcast-Player eurer Wahl bekommen. Und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch, mich bei euch beiden zu bedanken. Es war mir ein inneres Blümchenpflücken, Christine, dich dabei zu haben und nicht immer nur mit dem alten Herrn hier zusammenzusitzen.
Absolut.
Und vielleicht sollten wir das einfach öfter mal machen. Es war auf jeden Fall eine echte Bereicherung. Vielen Dank, dass du dabei warst in diesen 2 Folgen.
Es war mir eine große Freude.
Ja. Möchte noch jemand Tschüss sagen?
Ciao.
Tschüss.
Ciao. So. Jetzt...